Was für Kerle, der Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du Podcast fürs bewegte Männerleben. Ja, ich habe heute auch wieder einen super interessanten Gast da. Christian Groß, Jahrgang 82.
Genau.
Du bist Therapeut und Supervisor und arbeitest an der LWL-Klinik. So, und dein Schwerpunkt bei der Arbeit ist Online-Spielsucht und Glücksspielsucht, vor allen Dingen bei jugendlichen Erwachsenen.
Genau, also Jugendlichen und jungen Männern. Genau.
Mhm. Seit 2018 hast du eine eigene Praxis hier in Gütersloh. Mhm. Wo findet man dich hier in Gütersloh?
Die Praxis ist auf der Eickhoffstraße, auch in relativ unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, damit die Patienten, die vielleicht auch von Bielefeld oder anderer angrenzenden Städten kommen, die gut erreichen können.
Und seit 2020 habe ich gelesen auf deiner Homepage, dass du auch an der Uni Bielefeld bist, dass du dort auch forschst zum Thema Online-Spielsucht, zum Thema Vater-Sohn-Beziehung. Ich glaube, das waren die Schwerpunkte, ne?
Genau, hauptsächlich männliche Identitätsentwicklung, weil es natürlich, wenn man den Spielsuchtbereich anschaut, sich vorwiegend um junge Männer handelt, die mit diesem Störungsbild in Kontakt kommen.
Ja, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe hier jetzt auf das Interview, war so das Erste, habe ich förmlich gesehen, die Väter, die jetzt zuhören, so die pubertierende Söhne haben, die sitzen jetzt wahrscheinlich auf heißen Kohlen und denken, boah, ist das noch okay, was mein Sohn da macht, so online-spielmäßig. Deswegen meine Frage gleich am Anfang an dich, bevor wir so wirklich in die Inhalte, in die Motivationen einsteigen, einmal so ein kurzer Erziehungsratgeber. Wann muss ich als Vater oder als Mutter hellhörig werden? Vor allen Dingen bei meinem Sohn wahrscheinlich. Ne?
Ja, also da würde ich natürlich einen Unterschied machen, ob es sich jetzt um Computerspiel oder Glücksspiel handelt. Beim Glücksspiel ist manchmal vor allem dann relativ deutlich, wenn eben immer mehr Geld verspielt wird, finanzielle Probleme auftreten, sich Geld geliehen wird etc. Und das kann auch in einer Glücksspielproblematik gerade heute mit Online-Glücksspiel auch sehr schnell gehen, dass man sehr schnell da sehr stark abrutscht und immer mehr Geld investiert. Beim Computerspielen ist es vielleicht ein bisschen komplizierter. Viele Eltern haben ja da auch so das Gefühl, wie viele Stunden sind denn okay? Aber der Zeitfaktor ist oft gar nicht so ein guter Maßstab, weil ich sag mal, ich könnte durchaus mal am Wochenende mit Freunden, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade nichts anderes zu tun habe, schlechtes Wetter ist, auch mal ein Wochenende mehr oder weniger durchzocken. Ja? Und gerade so ein bisschen exzessivere Erfahrungen, die brauchen wir auch in Pubertätszeiten. Ja? Unser Gehirn ist dadurch ein Stück weit zu angeregt und es ist auch wichtig, diese Grenzerfahrungen zu machen. Problematisch wird es eher dann, wenn mir auffällt, dass mein Sohn durch das Spielen andere reale Aktivitäten oder Verpflichtungen zunehmend vernachlässigt. Also wenn ich beispielsweise feststelle, die Schulleistungen werden immer schlechter oder früher ging er viel zum Fußballtraining oder zu anderen Hobbys und das macht er jetzt immer seltener und dafür spielt er PC oder es kommt immer häufiger im familiären Kontext zum Konflikt, zu Streitigkeiten wegen dem Spielen, dann wären das Warnsignale, dass das Spielen andere wichtige Lebensbereiche so ein Stück weit übernimmt oder ersetzt. Und das ist natürlich dann nicht mehr in einer Balance, wo man sagen würde, das ist gesund und ausgewogen, sondern dann wird es zumindest, dann driftet es so ein bisschen ab ins Riskante.
Ja. Ne? Ich habe dich jetzt schon mal in der Fortbildung gehört. Was mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, war nochmal so den Hinweis an Eltern, mal mitzuspielen. Mhm. Also da habe ich nochmal gedacht, ja, das kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das habe ich nicht getan bei meinem Sohn. Mhm. Und wo ich gedacht habe, ja, sich dafür zu interessieren, macht dann auch mal, glaube ich, auch eine bessere Einschätzung. Zum einen gibt es ja dem Sohn auch ein bisschen Gefühl von Anerkennung und von Selbstwertstärkung. Und das andere ist natürlich auch, dass ich dann auch besser einschätzen kann, wie so ein Spiel funktioniert. So. Bei der Vorbereitung auf das Thema ist mir nochmal ganz deutlich geworden, dass das gerade diese Spielsucht wirklich ein männliches Thema ist. Jetzt ist natürlich meine Frage so ein bisschen so pointiert gefragt, ja, was macht Männer an Spielen so an?
Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass das Glücksspiel und das Computerspiel Männer sehr anspricht, weil es dort auch viel um Motive geht, nach denen Männer auch wissenschaftlich fundiert eher streben als vielleicht Frauen. Also ich sag mal Geld, Macht, Erfolg, Status und auch Challenge, also so dieses kompetitive Spiel, dieses sich in Konkurrenz erleben, Wettstreit, dafür sind Männer ein Stück weit mehr affiner und deshalb finden wir eben auch in den Glücksspielen oder in den Computerspielen Spielszenarien, die sehr stark auf diese männlichen Motive zugeschnitten sind. Mhm. Ja, wenn man sich jetzt beispielsweise gewisse Computerspiele anschaut, die eher so das Kriegsschaufeld darstellen, wo es vielleicht auch um sehr, mitunter auch sehr gewaltvolle Szenen geht, die sprechen einfach Männer eher an und das weiß die Industrie natürlich ganz genau. Wir wissen auch, Männer sind von Grund auf risikobereiter als Frauen und insofern sind Männer eben auch von diesen Spielformen eher angesprochen oder fühlen sich eher angesprochen und spielen dann eben auch riskanter, setzen mehr Geld ein oder beispielsweise auch mehr Zeit. Mhm. Ja.
Jetzt ist ja ein bisschen überraschend zu hören, dass das Motiv Anerkennung, Erfolg ist. Wenn man Jugendliche erlebt, die viel online spielen, ist es ja in der Realität eher andersrum. Also häufig sind es meiner Erfahrung nach Jugendliche, die viele Probleme haben in der Schule, die sich tendenziell auch nicht super erfolgreich sind, wenn es um Kontakte mit ihrer Peer Group sind und so. Ich weiß nicht, ob dieses Bild so stimmt, so, ob die Beschreibung so stimmt. Ich denke, du erlebst die ja im Alltag dann natürlich noch deutlich mehr. So.
Ja. Naja, also das kann man jetzt, sage ich mal, aus dem Blick der Forschung anschauen. Dann sieht man schon, also wir haben ja nicht die klassische Suchtpersönlichkeit, die gibt es erstmal nicht. Aber wenn man sich beispielsweise den typischen Spieler anguckt, dann fallen schon gewisse Persönlichkeitsmerkmale auf. Nämlich eine hohe Impulsivität, ja, ein hoher Neurotizismus, also eine hohe Emotionalität, die aber nicht ausgelebt werden kann. Also die eigentlich, wenn man so will, in sich eingeschlossen ist. Also dieses... Ich hadere sehr viel mit mir selbst, mit meiner Persönlichkeit. Ich habe da sehr widerstrebende Gefühle, mit denen ich nicht gut, die ich nicht gut reguliert bekomme. Aber zum Beispiel auch eine hohe Unsicherheit im eigenen Selbst und eine gewisse Ängstlichkeit sogar auch. Ja? Und das hat natürlich im realen Leben seine Ursachen, aber auch seine Folgen. Und das kann damit zu tun haben. Ich habe wenig Anerkennung bekommen, konnte kein adäquates Selbstwertgefühl aufbauen. Das kann, sag ich mal, im familiären Kontext entstehen. Das kann aber auch in dem, wie ich finde, sehr mächtigen Institution Schule passieren, ja, in der wir zwangsläufig Bewertungen unterliegen. Ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern, wenn dann so der Notenspiegel an die Tafel geschrieben wurde und das große Zittern begann, als dann vielleicht da 3 Fünfen und 1 6 stand, ja, das hat ja auch ganz viel mit Beschämung zu tun, ja. Und wenn ich mich natürlich in diesen Kontexten dann als nicht so anerkannt, nicht so erfolgreich, vielleicht auch als nicht so wertgeschätzt wahrnehme und ich im Computerspiel aber plötzlich das Gefühl habe, hey, hier habe ich Talent, hier bin ich gut, hier kriege ich Anerkennung von meinen Mitspielern und hier gelingen mir auch Erfolge, dann kann das eben sehr schnell dazu führen, dass ich mich in der virtuellen Welt gut fühle und in der realen schlecht. Und da würde ich sagen, ist es erstmal total nachvollziehbar, dass ich mich dann vermehrt dahin begebe, wo es mir gut geht. Denn gerade bei jungen Menschen ist eben auch diese kritische Reflexion, dieses Planen auch, welche Auswirkungen hat das vielleicht auf die Zukunft, noch nicht so ausgebildet wie bei Erwachsenen. Und dann tut man es eben hemmungsloser, impulsiver und denkt nicht so viel drüber nach.
Wie würde sich denn zum Beispiel ein Alkoholiker von einem Spieler unterscheiden als Typ?
So. Also bei Alkoholpatienten, da muss man, glaube ich, erstmal den Unterschied im Suchtmittel erkennen. Ja? Also Alkohol ist in der Regel ein sedierendes Suchtmittel, was ein Stück weit entweder Gefühlslagen betäubt. Durchaus hat Alkohol in gewissen gesellschaftlichen Kontexten natürlich auch die Funktion, ein bisschen lockerer zu werden, ein bisschen redegewandter zu werden. Aber ich sag mal, Alkohol dient mir nicht, in der Regel nicht dazu, Anerkennung zu bekommen, wenn es jetzt nicht gerade in einem Challenge-Charakter mit Jugendlichen stattfindet. Ja. Es ist im Gegensatz zum Spielen eher ein sedierendes Suchtmittel und das Spielen ist ein euphorisierendes Suchtmittel. Ja. Da geht es viel um Leistung, da geht es viel um Erfolg, da geht es auch viel um Erregung, um Euphorisierung. Und dementsprechend spricht es eben auch Menschen mit Leistungsmotiven eher an. Ja, manchmal sage ich ganz gerne so ein bisschen süffisant, um Alkohol in sich reinzuschütten, muss man nicht so viel können, um gut zu sein. In einem Computerspiel muss man einiges können. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber um Geld in einen Glücksspielautomaten zu werfen, nicht. Ja, es gibt aber durchaus auch Glücksspiele, wo junge Männer gerade bei Sportwetten oder auch bei Poker sich sehr viel mit dem Hintergrundwissen, mit der Spielstrategie etc. auseinandersetzen. Und das ist eben jetzt beim Alkohol oder bei Cannabis eben nicht so. Dann lerne ich, wie man einen Joint dreht und dann kann ich das und dann ist gut. Ja. Ja, und dann konsumiere ich das eben, um meine Gefühle zu regulieren. Das tut der Glücksspieler oder der Computerspieler auch. Er ist aber im Gegensatz zum Alkoholiker, glaube ich, häufig noch in der Annahme, wenn ich nur erfolgreich genug dort sein könnte, dann könnte das meine Probleme lösen. Der Alkoholiker glaubt nicht, dass der Alkohol seine Probleme löst, sondern er hat gelernt, dass der Alkohol kurzzeitig hilft, damit er sich besser fühlt.
Viele Jungs träumen wahrscheinlich dann auch davon, Profi zu werden, ne?
Auf jeden Fall.
Geschichten. Das kann man sich vorstellen.
Eben. Genau. Das finden wir aber beispielsweise auch bei jungen Mädchen, die, sage ich mal, jetzt bei YouTube oder Instagram über ihre Kanäle aus ganz anderen Motiven. Da geht es häufig eher um Attraktivität, aber natürlich auch versuchen, vielleicht als Influencerin Geld damit zu verdienen oder erfolgreich zu sein. Also das finden wir auch bei Mädchen, wobei im Bereich Spielsucht sehen wir eben, dass es für Mädchen eher nicht attraktiv ist. Und wenn Mädchen spielen, spielen sie meistens eher, um in Kontakt zu kommen im Spiel, wobei es den Jungs viel mehr um den Erfolg geht.
Können Sie sich vorstellen, dass natürlich die Jungs rattern durch ein Level zum nächsten und könnte ich mir vorstellen, dass es bei Mädchen anders ist. Ne?
Genau, da gibt es so ein schönes Beispiel mit dem Spiel Fortnite. Das hat vor geraumer Zeit so eine Lobbystruktur eingerichtet, in der man mit anderen Spielern einfach auch kommunizieren kann. Und dann hat man in einer Untersuchung festgestellt, dass die Jungs eine Aufgabe nach der anderen, also ein Raid, so nennt sich das nach dem anderen Spielen, wo es immer wieder darum geht, wer gewinnt, wer verliert. Und die Mädchen die meiste Zeit eigentlich mit Reden mit den Freundinnen in der Lobby verbringen und kaum Raid spielen. Also vielleicht mal ein, zwei am Tag und der Rest wird geredet, sich ausgetauscht, gechattet. Und das ist aber eben das, was wir auch in dem Unterschied zwischen Jungs und Männern, zwischen Jungs und Mädchen sehen. Frauen sind ein Stück weit mehr bindungsmotiviert, netzwerkorientiert und auch so ein Stück weit, wenn es um Attraktivität geht, dann aktiver, wohingegen eben die Jungs aufgrund des höheren Testosteronspiegels, also Jungs haben ja ungefähr 12-mal so viel Testosteron im Körper wie Mädchen, ja, das fängt ja schon früh in der Kindheit an mit. Die Mädchen spielen mit den Puppen, die Jungs toben, ja, spielen Fußball, müssen sich ein Stück weit mehr auch verausgaben. Und da ist es natürlich so, dass sich das dann eben auch in solchen Szenarien zeigt, ja, dass dann eben die Mädchen das Reden, das sich mit anderen treffen, attraktiver finden und die Jungs eben den Wettkampf attraktiver finden.
Ja, das ist natürlich auch ein langer Prozess dessen, was sie schon gelernt haben, wie Jungs auch zu sein haben. Mhm. Weil das der Testosteronspiegel legt, Jungs natürlich schon näher bewegungsorientierter zu sein. Mhm. Aber es ist nicht der einzige, finde ich jetzt, so der einzige Grund, sondern ich glaube, dass im Zuge der Sozialisation entwickelt man natürlich auch ein Gespür als Mann dafür, was ist hier angesagt und was eher nicht. Und genauso ist für die Mädchen ja auch.
Absolut, da kann man wie ich finde, immer ein zwar sehr allgemeines, aber gutes Modell, das biopsychosoziale Modell anlegen. Ja. Also es hat natürlich immer etwas mit den sozialen Faktoren, in welchem Umfeld wachse ich auf, zu tun. Es hat auch was mit den psychologischen Faktoren, also in mir selbst, wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um, wie was lerne ich und wie verarbeite ich das und wende es an. Mhm. Ja, das passiert ja zum Beispiel in der Schule, in der Familie, aber auch im Freundeskreis, in der Peer Group. Und dann gibt es eben auch noch die biologischen Faktoren, das sind genetische Faktoren, die tatsächlich auch keine unbedeutende Rolle spielen, so viel wissen wir heute.
Ja, Jetzt, was ich sehr spannend fand, war, dass du ja nochmal, also alleine durch die Tatsache, ich habe gelesen, dass 90% der jungen Erwachsenen, die spielsüchtig sind, Jungs sind, da liegt es natürlich nahe, sich zu fragen, was ist denn los? Und jetzt dein Schwerpunkt ist ja auch nochmal dieses Thema männliche Identität. So. Mhm. Und dabei auch nochmal so als ein Schwerpunkt Vater-Sohn-Beziehung. So. Mhm. Und ich finde es nochmal ganz spannend, jetzt nochmal so genauer hinzugucken, was denn, woher kommt es, dass Jungs, die so einen Hang zum Spielen haben oder da auch wirklich Probleme mitkriegen, so einen Teil haben, dass sie vielleicht ihre Gefühle nicht ausdrücken können. So, wie würdest du das beschreiben, diesen Zusammenhang zwischen männlicher Identitätsbildung und dem, was du in deinem Klinikalltag vorfindest?
Ja, ich würde es vielleicht noch um eine Zahl nochmal ergänzen wollen, weil das ganz gut dazu passt. Eine schöne Studie von Herrn Petri aus dem Jahr 2003, der festgestellt hat, dass 9 von 10 jungen Männern, die spielsüchtig sind, eine problematische Vater-Sohn-Beziehung beschreiben. Also das ist ja hochinteressant. Man kann es ein Stück weit relativieren, weil auch so 60-70% in der Bevölkerung schon auch das Gefühl haben, die Vater-Sohn-Beziehung war in irgendeiner Form problematisch. Das heißt, es ist nicht nur bei spielsüchtigen Menschen so, aber dort in einem sehr, sehr hohen Maße. Und das hat für mich damit zu tun, dass natürlich der Vater ein ganz wichtiges Rollenmodell für den Sohn ist und dem Sohn natürlich auch ein Stück weit eine Identität von Männlichkeit vorlebt. Mhm. Und da ist eben ganz wichtig, woran ist diese Identität geknüpft? Also bringt ein Vater seinem Sohn auch beispielsweise bei, wie geht ein Mann mit Gefühlen um? Sowohl mit positiven als auch vielleicht mit negativen, schwierigeren Gefühlslagen. Wie begleitet eigentlich ein Vater auch schwierige Phasen des Sohnes, beispielsweise auch Abwertung des Vaters in der Pubertät? Kann er da trotzdem zugewandt bleiben oder fühlt er sich dann in seiner eigenen Männlichkeit gekränkt und es gibt einen Bruch? Ja? Und was eben bei den Spielern sehr häufig auffällt, ist, dass es ganz häufig Konkurrenzbeziehungen mit dem Vater gab, dass man sich nicht gut angenommen gefühlt hat, dass der Vater vielleicht unter Umständen auch gar nicht verfügbar oder wenig interessiert, sehr karriereorientiert war, sodass dieses Modell, ein gutes Männlichkeitsmodell, eben gefehlt hat. Und was dann passiert ist, dass ich mich natürlich an anderer Stelle orientiere, sei es in meiner Peer Group, sei es mit anderen männlichen Rollenvorbildern, die ich irgendwo finde, im Sportverein, wo auch immer. Und nicht selten kommt es dann zu, wenn man so will, hypermaskulinen Verhaltensweisen. Also dadurch, dass man mit seiner eigenen Männlichkeit hadert, versucht man sie im Übermaß darzustellen. Zum Beispiel mit übertriebenem Bodybuilding, ja, was ja dann vielleicht einen männlichen Körper formt, der die Hülle von Männlichkeit symbolisiert, aber dahinter steckt vielleicht häufig ein doch noch sehr unsicheres Selbst mit der eigenen Männlichkeit. Oder Spielsucht, dieser Traum, viel Geld und der Status würden mir helfen, mich sicherer in meiner Männlichkeit zu finden, zu fühlen. Oder im Computerspiel. Der Held im Computerspiel ist oft ein ganz anderes Selbstkonzept als, sag ich mal, der vermeintliche Versager im realen Leben. Ja? Und das ist halt so dieser verzweifelte Versuch, über so etwas Hypermaskulines die eigene Männlichkeit zu betonen und zu bestätigen, was natürlich leider im Verlauf in der Regel scheitert. Denn ein verschwindend geringer Anteil der Computerspieler wird vielleicht damit so erfolgreich, dass er davon leben kann. Klar. 95% nicht. Beim Glücksspiel langfristig werde ich immer Geld verlieren. Das heißt, dieser gescheiterte Selbstanteil wird immer größer und der kompensatorische Anteil, der tritt immer mehr in den Hintergrund. Ja. Und dann bin ich natürlich irgendwann an so einem Punkt, wo ich schon kaum noch für möglich halte, dass ich ein Männlichkeitsbild entwickle, in dem ich mir selber gefalle. Mhm. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch eine ganz schön lange Entwicklung ist. Also diese Entwicklung vom pubertären Spielen hin zu bei jungen Erwachsenen. Eine Zeit lang habe ich World of Warcraft so als ein typisches Spiel, wo man immer wieder mitkriegte, dass durchaus junge Männer komplett ihr Studium eigentlich ad acta gelegt haben, nur um in diesem Spiel der Star zu werden oder da ganz besonders erfolgreich zu sein. Also so diese Verdrehung, also ganz aus der Realität rauszugehen, weil ich weiß, da bin ich nicht erfolgreich, da gefalle ich mir nicht und da zu bleiben, das ist natürlich schon sehr problematisch. So.
Ja, da glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass das Spielen der vermeintlich leichte und schnelle Weg eben ist. Ja? Wenn ich im Studium stecke und ich habe schon diese Selbstzweifel und ich habe auch vielleicht wieder Ängste zu versagen, bin ich gehemmt zu lernen, ich bin gehemmt, diese Prüfungen anzutreten und ich weiß auch, selbst wenn ich das schaffe, ist der Weg, bis ich mal vielleicht so erfolgreich bin, dass ich meinen eigenen Ansprüchen von Männlichkeit genüge, ja, der ist noch so weit weg, dass dieser Druck zu wissen, ich muss diese ganze Zeit lang diese negativen Gefühle mit mir rumtragen, bis ich irgendwann mal an dem Punkt bin, der ist so belastend irgendwann, dass man eben geneigt ist, diesen schnellen Weg zu gehen. Denn ich nehme jetzt mal World of Warcraft, auch wenn es nicht mehr so aktuell ist, da gibt es heute andere Spiele, aber diese Möglichkeit, von jetzt auf gleich in eine andere Rolle zu schlüpfen, meine sehr unsichere und vielleicht auch zweifelnde Identität abzustreifen und in den, sag ich mal, starken, erfolgreichen Krieger oder den wichtigen Magier in seinem Team, ja, zu schlüpfen, das bringt mich halt plötzlich mit ganz anderen Gefühlen in Kontakt und verselbstständigt sich eben auch, desto häufiger ich das tue. Und dann wird dieser Schritt zurück in die Realität, wo die Probleme natürlich in der Zwischenzeit größer werden und die Konfrontation mit diesen Problemen dann immer schwerer.
Das ist ja sehr einleuchtend. So, dass das am Ende irgendwann zu einem Bruch kommt, wo es ganz deutlich wird, dass jetzt was passieren muss. Und das, glaube ich, ist ja dann dein Alltag so. Und wie kommen die Leute zu dir? Kommen die mit einer Selbsteinsicht, dass es so nicht weitergeht, oder werden sie eher von außen dazu gezwungen?
Das hat viel mit der Lebenssituation und auch mit dem Alter zu tun. Ich sag mal, wenn ich jetzt dein Beispiel nochmal aufgreife, der Student, der dann irgendwann exmatrikuliert wird, dem plötzlich auch die Folgen des dauerhaften Spielens massiv deutlich werden, der sich vielleicht jetzt Gedanken machen muss, wie finanziere ich mich überhaupt, wie komme ich überhaupt über die Runden und was droht im schlimmsten Falle jetzt. Ich hatte auch schon Spieler, denen dann Obdachlosigkeit gedroht hat. Ja, das wird man jetzt vielleicht beim Computerspiel erstmal gar nicht denken, beim Glücksspielen schon eher, aber auch beim Computerspielen gibt es das. Da kommt dann natürlich irgendwann eine Eigenmotivation, okay, ich muss jetzt etwas ändern, und die kommen dann natürlich auch selbst motiviert. Bei jüngeren Patienten, gerade Jugendlichen, ist es in der Regel eher so, dass die Problematik erstmal vor allem den Eltern deutlich wird, weil dieser Punkt, an dem die Konsequenzen so belastend werden, dass diese Einsicht eintritt, die findet meistens dann im familiären Kontext, wo noch vielleicht auch viel abgenommen wird, noch nicht so statt. Und dann kommen aber die Eltern und sehen natürlich, dass es zunehmend immer schwieriger wird, auf der Beziehungsebene den Sohn zu erreichen, auch Dinge zu begrenzen, in den Austausch zu gehen, miteinander Sachen zu vereinbaren. Und da ist dann oft die Schwierigkeit, überhaupt erstmal ein Problembewusstsein bei dem Jugendlichen oder jungen Mann herzustellen, zumal er auch gerade mit der Pubertät eben in einer Phase ist, wo es erstens viele andere aus der Peergroup, Klasse oder Freundeskreis auch tun, ja, und wo der Jugendliche, das muss man ihm zugutehalten, von seiner Neurophysiologie auch noch gar nicht in der Lage ist, sich selber zu begrenzen. Ja? Viele Eltern denken immer, warum hält er sich denn nicht dran, wenn wir sagen, er soll dann ausmachen. Ja? Aber wenn in der Pubertät unsere Hormonausschüttung sich anfängt, so zunehmend zu steigern, um auch die Geschlechtsreife herzustellen, um dann, sag ich mal, auch diese Hirnregionen, wo wir unser Erfahrungsnetzwerk haben, auszubilden, da werden wir ja angeregt, ganz viele Erfahrungen zu machen. Deshalb sind Jugendliche oft so, sagen wir, auf der Überholspur unterwegs. Und da kriegen die sich selber nicht gebremst. Ja? Und da braucht es dann viel Beziehung, viel auch Zuwendung, Verständnis, deshalb zum Beispiel auch mitspielen, ja? Nicht nur das Spiel abwerten, sondern sich auch dafür interessieren. Aber es braucht auch klare Strukturen, ja, und es braucht auch die Bereitschaft, ich gehe in den Konflikt, und wenn er unangenehm wird. Ja. So, weil ansonsten schlagen sie über die Strecke, dauerhaft.
Ja. Okay. Jetzt hast du schon als eine ganz wesentliche Ursache für Probleme beim Spielen die Vater-Sohn-Beziehung genommen. Mhm. Was wäre denn hilfreich? Also was macht es so schwierig? So, was können Männer tun? Was können Väter tun? Sagen wir mal, um an der Beziehung, natürlich klar, ganz klar, sie müssen sich erstmal Zeit nehmen, logisch, über diese Geschichten, aber was ist es, was können Männer tun, damit, sagen wir mal, die Beziehung zum Sohn sich verbessert? Was sind Konflikte, die wenig hilfreich sind?
Also ich fand das so schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Du sagst so, ja, natürlich mehr Zeit nehmen. So. Und da waren wir schon beim nächsten Punkt. Aber ich möchte auf diesen Punkt zurück, weil das ist ja ein ganz wichtiger. Man denkt so, ja, das ist ja logisch, mehr Zeit nehmen. Aber wenn wir uns anschauen, es gibt im Moment in unserer Gesellschaft von diesen sogenannten neuen Vätern, die ein stärkeres Involvement in Beziehungen etc. haben, in Erziehung auch der Kinder, die sich mehr Zeit nehmen, davon haben wir de facto nur 10%. Ja? Also die Gesellschaft sagt immer, es werden viel mehr Väter die Vaterschaftsurlaub nehmen und so weiter, aber de facto ist es so, dass es immer noch sehr wenige sind. Und in der Regel verbringen Väter auch nur ein Drittel der Zeit mit ihren Kindern wie die Mütter. Deshalb finde ich, das hört sich so selbstverständlich an, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also dass sich Väter mehr in die Erziehung und auch in die Beziehung zu ihrem Sohn begeben. Das finde ich den ersten ganz wichtigen Punkt. Zu versuchen, mehr Zeit in der Beziehung zu verbringen, weil das natürlich die Beziehung festigt. Also zumindest, sofern die Beziehung, also die Zeit auch im Sinne der Beziehung und der Bedürfnisse beider Seiten verbracht wird. Ja? Aber ganz viele Söhne sehnen sich ganz stark nach Zeit mit dem Vater. Ja? Wir müssen da ja sehen, Jungs heute in Kitas wohnen fast ausschließlich Erzieherinnen, in Grundschulen, wo fast ausschließlich Lehrerinnen sind. Sie kommen oft erst im späteren Verlauf dann mit den männlichen Rollenvorbildern in Kontakt. Und es ist ganz wichtig, dass sie auch schon frühzeitig da von dem Vater idealerweise enger begleitet werden. Und dann ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt, die emotionale Beziehung zwischen Vater und Sohn, wo ja auch das ist wieder so ein Thema, das könnte man jetzt sehr groß aufmachen, weil wenn man es transgenerativ anschaut, natürlich die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration sehr stark mit traumatisierenden Erfahrungen, schlimmen Emotionen in Kontakt stand und folgerichtig so ein bisschen, ich sag mal, dieses Prinzip Arbeit um zu vergessen gelebt hat. Ja, also das wurde dann so eine Gesellschaft von vielen Machern, die über Leistung versucht haben, sich auch ein Stück weit von Emotionen abzulenken, weil sie oft mit schlimmen Erinnerungen in Kontakt standen und dadurch natürlich auch Nachfolgegenerationen erzogen haben, auf eine Art und Weise, die jetzt vielleicht nicht so sehr emotionalisiert war.
Ich glaube, das, was man sagen kann, ich glaube schon, dass den meisten Männern, die ich kenne, wirklich gute Vätervorbilder auch fehlen. Also, ja. Dass bei vielen Männern, die Vater werden, erstmal ein großes Fragezeichen ist, genau. Wie ihre Rolle als Vater denn jetzt wirklich auszusehen hat. So, weil sie selbst erlebt haben, dass die Väter nicht wirklich da waren. Ich meine, genau. Ich bin jetzt nochmal 20 Jahre älter, so, und ich hatte einen Vater aus dieser Kriegsgeneration und
genau.
Der war komplett nicht anwesend. Mhm. Also das war nicht einfach. So eine, und natürlich ist das so, wenn du dann selber Vater wirst, fragst du dich, wie machst du das jetzt? Mhm. Und das ist natürlich auch immer spannend, welche Vorbilder man
da
hat.
Ja, absolut. Zumal wir ja heute auch in einer hochemotional aufgeladenen Zeit leben, ja, in der natürlich durch die Emanzipation der Frau auch die Partnerin an den Partner und auch vielleicht der Sohn an den Vater ganz andere Ansprüche stellt, als das vielleicht auch vor zwei Generationen früher noch der Fall war. Und deshalb glaube ich, also da ist ja heute, ich sage manchmal ganz gerne, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich sage manchmal, heute sind die Männer das unsichere Geschlecht. Ja? Sie wissen ganz oft gar nicht, manche Dinge haben sie nicht gut gelernt, der Umgang mit Emotionen, darf ich eigentlich weinen, darf ich schwach sein? Also das sollte in unserer Gesellschaft, finde ich, gar keine Frage mehr sein, aber es ist noch irgendwie sehr weit verbreitet, ja, und dieses Gefühl von das habe ich übrigens auch, das ist ständig Gruppenthema in den Psychotherapiegruppen mit meinen Patienten. Also darf ich schwach sein, darf ich mir Fehler eingestehen oder muss ich Notlügen finden? Dieses, mir fallen Fehler bei anderen auf, darf ich eigentlich eine Petze sein? Oder, also das sind so ständige Themen oder auch dieses, ich muss mich nach Sexualität bei meiner Partnerin immer absichern, war ich gut im Bett? Ja, also ich habe dann oft bei mir selber überlegt, habe ich eigentlich schon mal eine Partnerin gehabt, die mich das nach der Sexualität gefragt hat? Ich konnte mich nicht erinnern. Aber dass ich diese Gedanken ganz häufig mit mir rumschleppe, das ist mir wohl bewusst. Ja, und das geht, glaube ich, ganz vielen jungen Männern so, weil das eben auch nie besprochen wurde. Also ja, wurde es mit dem Vater...
Und dieses Prinzip Leistung.
Genau.
Also ich glaube, dass ganz viel dann natürlich auch, wenn man jetzt guckt... Anerkennung und Liebe durch Leistung.
Genau.
So, und ich meine, Bernie Silvergeld hat mal gesagt, die drei großen L's der männlichen Sexualität: Leistung, Leistung, Leistung.
Ganz genau.
Ja, sehr das schön. Hat er, glaube ich, 1990 gesagt. Ja, also ich finde, das kann man doch heute noch auch als
genau.
weiterhin nehmen. Ich glaube, da spiegelt sich genau das Gleiche wieder, was ja bei vielen Männern sehr stark ein Thema ist, dieses ich bin etwas wert, wenn ich etwas leiste. So, und ich finde immer dieses, darf ich denn auch mittelmäßig sein? Weil ganz klar, wenn ich ein Tischtennisturnier mitmache, wo 60 Leute mitspielen und es nur zählt, wenn ich gewinne, so, dann finde ich das schwierig. Weil da könnte auch der 10. Platz eigentlich schon Hut ab.
So. Also bei meinen Patienten ist es ja auch ganz häufig so, der 2. ist schon der 1. Verlierer. Ja? Und also dieses Denken, das bringt uns natürlich an einen Punkt, wo Frustration und Scheitern vorprogrammiert ist. Ja, und wo eigentlich eine Zufriedenheit mit mir und meinem eigenen Selbst gar nicht mehr entstehen kann. Ja, weil selbst wenn ich erfolgreich bin, dann ist da in kürzester Zeit ein Häkchen dran und das nächste Ziel und das nächste Ziel und das nächste. Und das ist natürlich irgendwie auch so ein Prinzip unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft, aber das ist etwas, wo man sagen muss, aus therapeutischer Sicht, das macht das ist ungesund, ja, und das macht krank. Und das führt auch nicht, also es ist eine Illusion zu glauben, dass mich das zufrieden macht. Und wenn ich junge Männer frage, was ihr Verständnis von Liebe ist, dann fällt es ihnen ganz schwer, das zu sagen. Und dann wird es meistens auch mit Leistung verknüpft. Manchmal sage ich meinen Patienten, ich habe das Gefühl, sie denken Liebe, ja, aber sie fühlen sie gar nicht. Also wie spüren sie das? Wo spüren sie das in ihrem Körper? Wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, was bedeutet eigentlich Geborgenheit? Was bedeutet so eine tiefgehende Verbindung, wo es ja genau darum geht, dass in dem Moment, wo ich nichts leiste, ich trotzdem etwas ganz Besonderes für den Gegenüber bin. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass Väter ihren Söhnen spiegeln. Sie dürfen gerne Leistungsanforderungen an den Sohn stellen. Sie dürfen ihn auch gerne begrenzen, begleiten, auch kritisieren, wertschätzend. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig dem Sohn trotzdem zu suggerieren, diese Beziehung hier, in der bist du für mich etwas ganz Besonderes, völlig unabhängig von Leistung. Und das wird auch nie in Frage stehen.
Wobei ich dann glaube, wenn ich dann höre, 60-70% der Männer haben eine problematische Vaterbeziehung, haben sie genau das nicht erlebt.
Ganz genau.
Und das wiederum ist natürlich keine gute Basis, um das wirklich authentisch an sein Kind zu vermitteln.
Genau, aber da ist eben der Punkt, dass, das kennen wir ja auch bei psychischen Störungen, wie beispielsweise Suchterkrankungen, dass sie häufig generativ weitergegeben werden. Ja, wenn der Vater schon getrunken hat und ich lerne ein Modell von vermeintlicher Konflikt- oder Problemlösung, die letztlich genau betrachtet eigentlich nur eine Verdrängungsfunktion ist, aber ich lerne ja dann keine guten Bewältigungsmechanismen und irgendwann stehe ich dann selber da und weiß nicht mehr, wie ich mir helfen soll und dann greife auch ich zu Suchtmitteln. Und so ist es natürlich auch hier, aber irgendwo ist halt dann der Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt braucht es mehr neue Väter, es braucht mehr Väter, die dieses Bewusstsein entwickeln, damit sich eben in zukünftige Generationen auch mehr von dieser liebevolleren, wertschätzenderen, auch emotionaleren Beziehung zwischen Vätern und Söhnen entwickelt und auch Väter, die es vielleicht selber nicht erlebt haben, ja, von denen es heute in der Gesellschaft viele geben mag, ja, für die kann es enorm heilsam sein, wenn sie es schaffen, bei ihrem Sohn eine solche Beziehung aufzubauen, weil sich in dem Moment auch etwas im eigenen Selbst heilt. Ja? Denn das, was ich nicht bekommen habe, das kann mir durchaus auch mein Sohn geben, auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich es zulasse. Und da würden die Väter der heutigen Generation nicht nur ihrem Sohn was Gutes tun, sondern für mein Empfinden auch sich selbst.
Okay, jetzt haben wir einen weiten Bogen von der Spielsucht über die Väter gezogen. So.
Das sehe ich ganz genauso. Ja, ist auch ein Wunsch von mir für die Männerarbeit, ist auch so etwas, weshalb ich mich immer gerne bereit erkläre, auch solche Formate irgendwie da teilzunehmen, weil ich finde, das sollte ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein, dass wir dafür mehr Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, wenn Beziehung und Emotionalität, auch Verlässlichkeit mehr Platz bekommt in Vater-Sohn-Beziehung, dann werden viele dieser Probleme, die wir anfänglich besprochen haben, die daraus nicht selten resultieren, sich auch verbessern. Ja? Und so einfach und banal es erstmal erscheint, aber der Schlüssel ist Beziehung, ist sich einlassen, Emotionen zuzulassen und sich damit auch gegenseitig zu akzeptieren.
Ja. Ja, vielen Dank für das super interessante Gespräch, Christian.
So, sehr gerne.
Freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Danke.
Das war Was für Kerle, der Pro Familia Podcast fürs bewegte Männerleben. Abonnier den Kanal oder schreib uns eine Nachricht. Wir würden uns riesig freuen. Wir hören uns. Bis bald.